Voice-Over.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Voice-Over, dem Podcast des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der TU Berlin. Inhaltlich vorbereitet, zusammengestellt und eingesprochen wurde diese Folge von Hannah Fitsch. Folgende Ausgabe des Podcasts versammelt 4 der insgesamt 8 Beiträge der im Wintersemester 2020 am ZDFG durchgeführten Ringvorlesung Bildung dekolonisieren. Die Ringvorlesung wurde von Lisa Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft, und Aline Olof, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZDFG, konzipiert. Es werden Ausschnitte aus den Beiträgen von Vanessa Thompson, Gabriele Dietze und Maisha Auma zu hören sein, sowie selbst eingesprochene Zitate aus dem Vortrag von Natasha Kelly. Des Weiteren werden Ausschnitte aus einem Radiointerview mit Tino Blümicke in der Schweizer Radiosendung SRF zu hören sein. Die Ringvorlesung Bildung dekolonisieren eröffnete einen Raum, um über die Rolle der Universitäten in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und um über das koloniale Erbe in Bildung und notwendige dekolonisierende Strategien zu sprechen. Dabei wurde unter anderem folgenden Fragen nachgegangen. Welche Rolle spielen Universitäten in der Verbreitung selektiven Wissens? Und welche Aufgaben haben Universitäten als Forschungs- und Bildungsinstitutionen bei der Aufarbeitung der kolonialen Geschichte? Welche Perspektiven sind an Universitäten wie repräsentiert? Wie können Verbindungen dekolonialen Forschens zwischen den Disziplinen, aber auch zum Aktivismus gezogen werden? Was ist mit Dekolonisierung überhaupt gemeint und wie sieht eine dekolonisierende Praxis in einer Gesellschaft mit kolonialer und nationalsozialistischer Geschichte aus? Eine Kritik an bestehenden Praxen, gemeint ist in diesem Fall die rassifizierende und koloniale Praxis an Hochschulen, sowie ihrer wissenschaftlichen Sammlungen, wie das seit gestern, am 16.12.2020, nach langem Ringen und massiver Kritik eröffnete Humboldt-Forum in Berlin, verweist auch immer darauf, dass neue Praxen entwickelt und gelebt werden müssen. Dass aber neue Praxen einzuführen nicht immer einfach ist, hebt Lisa Fischer in ihrer Einleitung zur Ringvorlesung hervor, in der sie das fragende und lernende Format einer dekolonisierenden Praxis betont und die Schwierigkeit am Beispiel der Sprache verdeutlicht.
Sprache und sensible Zugänge zur Thematisierung rassistischer Strukturen zu finden, ist herausfordernd. Und dennoch, oder gerade deshalb, stellt sich die Frage, wie koloniale Wissensbestände und Rassismus unter Berücksichtigung verschiedener sozialer und sozialpolitischer Positionierungen erkannt, kritisiert und bearbeitet werden können. Wie kann Sprache für etwas gefunden werden, wofür vielleicht gar keine Sprache, vielleicht kein Gespräch vorgesehen ist? Es erfordert, sich selbst als Lernende zu begreifen. Und manchmal fällt gerade das in akademischen Kontexten gar nicht so leicht. Verunsicherung, Irritation und Kritik gehören mit in einen Prozess der Wissenschaftspraxis und die Produktion wissenschaftlichen Wissens in Frage stellt und rassistische Strukturen auf allen Ebenen adressiert. Auf der Ebene der Wahrnehmung, der Handlung, der Sprache, des Wissens und der Institution.
Dieser Podcast nimmt die Ringvorlesung als Anregung, um zu fragen, was meint Bildung dekolonisieren, und schlägt folgenden Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung vor. Bildung dekolonisieren heißt, die Verwobenheit von Wissenschaft und Rassismus durch die Herausbildung der Kategorie Rasse deutlich zu machen und aufzuzeigen, wie dieses biologische Konstrukt bis heute angewendet wird und dadurch verhindert, Rassismen schärfer in den Blick zu bekommen und benennen zu können. Im Weiteren wird aufgezeigt, dass ohne die fundamentale Kritik an und der Ablehnung des bis heute in vielen Disziplinen nach wie vor verwendeten Konzepts von Rasse, Politiken und Maßnahmen gegen Diskriminierung in den Hochschulen, wie etwa Diversitätsstrategien, ihrem Anspruch nicht gerecht werden. Wie Maisha Auma in ihrem Vortrag betonte, heißt Dekolonisieren, gegen Unterwerfungsparadigmen vorzugehen. Ein wesentliches und zentrales Unterwerfungsparadigma der Moderne ist die Erfindung des Konzepts Rasse. Der Soziologe und Biologe Tino Blümicke von der Universität Freiburg antwortet im Radiointerview Echo der Zeit vom 21.06.2020 auf die Frage, seit wann es den Begriff der Rasse gibt, folgendes.
Der Rassebegriff ist in der frühen Neuzeit, Ende des 14. Jahrhunderts, in das europäische Bewusstsein getreten. Man kann also sagen, dass so eigentlich mit der Morgendämmerung der europäischen Moderne dieser Begriff erfunden wurde, und zwar in den spanischen Königreichen zur Abgrenzung der Christinnen gegenüber den jüdischen und maurischen Bewohner und Bewohnerinnen in den beiden spanischen Königreichen. Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass der Rassebegriff sehr unterschiedliche Markierungen beinhaltet hat. Aber was ganz deutlich wird, ist, wenn wir nach Spanien schauen oder später, als er in Frankreich benutzt wurde von der französischen Aristokratie oder auch in England und dann von Kant im deutschen Sprachraum eingeführt wurde, dass es immer ein Abgrenzungsbegriff war. Es war immer einer, der zum einen zwar bestimmte Unterschiedlichkeiten hervorgehoben hat, aber er diente immer dazu, auch die anderen zu benennen, die anderen in gewisser Weise abzuwerten oder mindestens dieser Abwertung zugänglich zu machen. Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass es sehr viele Versuche gab von sehr auch hochrangigen Wissenschaftlern, die keinesfalls jetzt nur als Pseudowissenschaftler zu bezeichnen sind, die immer wieder versucht haben, mit den neuesten Methoden rauszufinden, was unterscheidet die menschlichen Rassen. Und dafür haben viele Anthropologen versucht, mit unterschiedlichen Messmethoden, zum Beispiel Schädel zu vermessen, Körper zu vermessen, aber auch das Innere der Körper zu vermessen, um die Essenz von Rasse feststellen zu können und um auch feststellen zu können, wie viele Rassen gibt es und wie unterscheiden sie sich im Detail. Und man kann jetzt sagen, also mit so einem Überblick aus unserer heutigen Zeit, die letzten 250 Jahre an Rasseforschung haben eigentlich nur dazu geführt, dass man sagen kann, nein, es gibt so etwas nicht. Rasse lässt sich biologisch nicht feststellen.
Auch die deutsche Moderne entwarf sich wesentlich über die koloniale Nichtmoderne. Diese Abgrenzung findet sich ebenfalls in biologischen und evolutionsbiologischen Konzepten wieder, wie das Beispiel der Scala Naturae verdeutlicht, die den weißen, bürgerlichen Mann auf der höchsten Stufe der Evolutionsleiter verortet und alle anderen die letzte Stufe der Zivilisierung abspricht. Hinzu kommt, dass ein biologistisches Verständnis von gesellschaftlicher Zugehörigkeit nicht vermeintlich deutsch aussehender im deutschen Kontext sehr verbreitet ist. Diese Praktiken der Einteilung orientieren sich an einem eurozentrierten Weltbild, das von einer festen Zuordnung von Raum, Rasse und Kultur zu einer unhinterfragbaren Einheit ausgeht. Die Werte der europäischen Aufklärung scheinen zunächst einer rassistischen Ideologie zu widersprechen. Und doch sind die prominentesten Denker der Aufklärung auch die Begründer des sogenannten wissenschaftlichen Rassismus. Koloniale Praktiken sind aufgrund ihrer inhärenten rassistischen Vorstellung gewaltsam. Ein Konglomerat an Praktiken, die auf Verwertungslogik und Ausplünderung anderer Menschen beruht, wie Menschenhandel, Ausbeutung von Arbeitskraft, Landklau, Ressourcenklau, ökonomische Ausbeutung ganzer Länder, aber auch eine menschenunwürdige Biopolitik, etwa Reproduktionstechnologien wie das Sterilisieren von Frauen, die heimliche Vergabe der Pille, das Ausprobieren von Medizin an ganzen Bevölkerungsgruppen. Die stets zur Unterscheidung und Abwertung implementierte Rassekategorie führte dazu, dass große Gruppen von Menschen mit spezifischen Charaktereigenschaften vereinheitlicht und markiert wurden. So verweist etwa das großartige, im Jahre 2016 eröffnete Museum für African American History and Culture in Washington D.C. in ihrer Ausstellung über die Bedeutung und Geschichte der Sklaverei auf die Funktion des Rassekonzepts für die Ausdehnung, die Aufrechterhaltung und die extreme Ausbeutung schwarzer Menschen durch den Sklavenhandel. Rassismus ist eine auf Biologie oder vermeintlich angeborene Eigenschaften gründende Abwertung von Menschen, die bis heute wirkmächtig ist und sich vielfach in Institutionen und Strukturen eingeschrieben hat. Die Universität sowie die daran anschließenden Institutionen, wie die Sammlungen der Museen als Orte, an denen Wissen kanonisiert und Bildung vermittelt wird, spielt hierin eine doppelte Rolle. Einerseits ist sie der Ort, an dem rassifiziertes Wissen generiert wird. Andererseits werden hier die Menschen ausgebildet, die wiederum andere Menschen ausbilden. Hierbei sind keineswegs nur LehrerInnen gemeint. Das Feld der MultiplikatorInnen, die universitäres Wissen in ihrer alltäglichen Arbeitspraxis anwenden, ist deutlich vielfältiger. Etwa politische EntscheidungsträgerInnen, MedienmacherInnen, MedizinerInnen und so weiter und so fort. Und drittens ist die Universität und der Zugang zu Bildung von Ausschlüssen gekennzeichnet. Das Schlagwort Diversität verhindert hier oftmals das Sprechen über rassistische Erfahrungen und Ausschlüsse sowie die durch institutionellen Rassismus verursachten Zugangsbeschränkungen. So wird das Studieren mit Aufenthaltstitel, aber ohne deutschen Pass, sukzessive erschwert, Studienleistungen bis hin zu bereits abgeschlossenen Bildungsabschlüssen gar nicht erst anerkannt. Vanessa Thompsons Vortrag »Rassismus an der Hochschule – Intersektionale Verstrickungen und Möglichkeiten des Abolitionismus« diskutiert die Reproduktion kolonialer Kontinuitäten an der Hochschule mit Fokus auf Wissensproduktion, Repräsentationsverhältnissen und strukturellen Ausschlussmechanismen. Mit Blick auf gegenwärtige dekoloniale und abolitionistische Interventionen lotet sie die Möglichkeiten der dekolonialen Transformation von Hochschulen aus.
In Deutschland hat sich mit Bezug auf die Skandalisierung und Kritik von Rassismus zum Beispiel im Jahre 2009 der Arbeitskreis UniWatch gegründet. Gegen Rassismus in unseren Räumen, um rassistische Vorfälle und Ereignisse an der Humboldt-Universität zu dokumentieren und Betroffene zu unterstützen. Mitte des Jahres 2015 haben sich in unterschiedlichen Teilen Deutschlands People of Color Hochschulgruppen gegründet, haben eine Kampagne im Dezember 2015 initiiert unter dem Hashtag Campusrassismus. Und da wurden ganz alltägliche Erfahrungen von Rassismus an deutschen Hochschulen kollektiv sichtbar gemacht und wurden über soziale Medien dokumentiert. Und diese bundesweite Aktion hat darauf verwiesen, dass Rassismus in Deutschland keine Ausnahmesituation darstellt, sondern eher eine alltägliche Erfahrung, eine Alltagserfahrung. Der University of Color Zusammenschluss aus den Niederlanden zeigt hier in besonderer Weise, dass gegenwärtige studentische transnationale Dekolonisierungskampagnen zugleich auch für die Demokratisierung und gegen Austeritätspolitiken und die unternehmerische Umgestaltung der Hochschule mobilisieren. Unter dem Motto No Democratization Without Decolonization wurden im März 2015 die institutionellen Ausschlüsse, Marginalisierung und Diskriminierung von People of Color, LGBTIQ, mittellosen Personen und von der Gesellschaft behinderten Menschen, undokumentierten MigrantInnen und geflüchteten Menschen benannt und mit Forderungen nach einer Demokratisierung der Universität verbunden. Ich möchte jetzt vor diesem Hintergrund im Folgenden auf die Universität und ihr Verhältnis zu institutionellem Rassismus und intersektionalen Ausschlussmechanismen eingehen. Dabei werde ich vor allem der Frage nachgehen, was Diversitätspolitiken in der unternehmerischen Hochschule eigentlich leisten können. Und hier werde ich mich vor allem auf die Reproduktion von Rassismus vor dem Hintergrund von Diversity Mainstreaming an deutschen Universitäten konzentrieren und werde auch einige der Wirkweisen von Rassismus und intersektionalen Ausschlussmechanismen im Rahmen von oder sogar durch Diversitätspolitiken aufzeichnen. Und enden möchte ich mit ein paar Überlegungen zu Möglichkeiten der Dekolonisierung und des Abolitionismus. Mit dem strukturellen und kulturellen Wandel europäischer Universitäten gegen Ende des 20. Jahrhunderts, vor dem Hintergrund des Wandels von nationalen zu internationalen Bezugspunkten der Universität, Austeritätspolitiken und der Ökonomisierung und Vermarktung von Bildung, haben sich auch die Konfigurationen von rassifizierter Differenz in Bezug auf die Institution Universität gewandelt. Und es lässt sich eine Gleichzeitigkeit der Verwertung der Differenz und des Weiterlaufens von institutionellem Rassismus beobachten. Vor allem ist hier ein Stichwort Diversity-Politiken oder Diversitätsmanagement. Mit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einsetzenden unternehmerischen Strukturwandel hat sich die Universität von einer liberalen, humanistischen und zugleich nationalstaatlichen hin zu einer transnationalisierten Organisation gewandelt. Dabei haben vor allem wettbewerbsorientierte Reformen vor dem Hintergrund der Transformation von Bildung als Innovation für globale Wettbewerbszwecke und Märkte, die auf die Internationalisierung der Hochschule abzielen, Diversitätsmanagement-Ansätze befördert. Das heißt, so von diesem Spannungsfeld ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich der unternehmerische Strukturwandel der Universität, in dem dann auch Differenz als Wertschöpfung oder beziehungsweise als Internationalisierungskategorie oder Vermarktung von Differenzen eine Rolle spielt. Die Anerkennung von Differenz verläuft hier entlang von den damit einhergehenden gewinnbringenden Potenzialen auf dem globalen Bildungswettbewerb und ist daher auch von und durch ökonomische Verwertbarkeit geprägt. Das heißt, Differenzen werden hier in erster Linie als ökonomische Ressourcen gesehen und betrachtet. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitiken und unternehmerischen Zugriffen sowie Verwertung von Differenz, also das Verhältnis von der politischen Dimension von Differenz und ihrer ökonomischen Verwertung, wie Patricia Purcher das genannt hat, ist vor allem durch seine Uneindeutigkeit und Komplexität gekennzeichnet. Also das heißt, hier geht es schon auch um contested fields. Allerdings lässt sich empirisch beobachten, dass das ökonomisch verwertbare Potenzial in den Vordergrund rückt und so die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit nicht nur in den Hintergrund geraten ist, sondern oft auch durch Diversitätspolitiken überschrieben wird. Einige der analytischen und politischen Fallstricke sowie der vielschichtigen Effekte von Diversitätspolitiken im deutschen Hochschulkontext lassen sich gerade durch die Frage nach dem, was sie gewaltsam verschweigen, analysieren. Hier sind besonders die Effekte der Festschreibung und gleichzeitiger Verflachung von Differenz zu betonen. Und wir haben dann diese Arbitrarität von Diversity, also dass wir sagen, ja gut, wir müssen, es geht ja gar nicht mehr so wirklich um diese Ungleichheitsproduktion, weil irgendwie sind wir alle divers. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Subjekte, die als andere der Diversität produziert werden. Also jene, die nicht als marktauglich empfunden werden oder sogar als bedrohlich, als interterroristisch, als intolerant, potenziell terroristisch, ungebildet oder asylsuchend aus allein ökonomischen Gründen, in Anführungsstrichen. Und so gar nicht als für Diversität intelligibel werden. Auch wird der individualisierenden Ideologie des Meritokratismus, und ich glaube, gerade Meritokratismus ist was, was man sich auch aus einer postkolonialen Perspektive in Bezug auf den deutschen Kontext nochmal genauer anschauen muss, wenn es wirklich um eine Dekolonisierung der Universität gehen soll. Aber genau dieser individualisierenden Ideologie des Meritokratismus, aber auch zum Beispiel Migrationskontrollregimen, wird durch Diversitätspolitiken eigentlich sehr wenig entgegengesetzt. Dabei wird von institutionellem Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit, wirtschaftlicher Ausbeutung von rassistisch und sexistisch entwerteter Arbeitskraft sowie der systematischen Verletzung der Menschenwürde durch Racial Profiling und den universitären Migrationskontrollregime, vor allem in Bezug auf Studierende aus dem globalen Süden, systematisch der Zugang zu höherer Bildung erschwert. Stattdessen werden diese alltäglichen Gewalterfahrungen oft als Ausnahmesituationen konstruiert. Ich möchte jetzt der Frage nachgehen, wie wir innerhalb dieses Spannungsfeldes von ökonomischer und Verwertung von Differenz und gleichzeitiger Implementierung von Gleichheitspolitiken umgehen können. Und ich vermute oder ich behaupte, dass Audre Lordes Credo von The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House hier hilfreich sein kann. Diesen Titel hat Lord ihrer Intervention auf der Second Sex Conference in New York im Jahre 1979 gegeben, auf der sie die Komplizinnenschaft weißer Feministinnen in der Reproduktion von Rassismus auf der Konferenz und darüber hinaus kritisiert hat. Und in ihrem Kommentar thematisierte Lord die Konferenz auf dem Panel The Private and the Political und verwies darauf, dass die Homogenität in der Anwesenheit und SprecherInnenpositionen weißer Frauen und die Ausschlüsse schwarzer Frauen und Frauen of Color jeder feministischen Analyse und Diskussion nicht nur schaden würde, sondern so Feminismus zugleich hegemoniale Herrschaftsstrukturen stabilisiert. Da es für Dekolonisierungsprozesse unverzichtbar ist, die materiellen und institutionellen Strukturen zu problematisieren und zu verändern, innerhalb derer überhaupt koloniale Kontinuitäten reproduziert werden. Das heißt, um es mit James Baldwin zu sagen, you don't want to be integrated into a burning house. Diskussionen aus intersektional-abolitionistischen Debatten können hier hilfreich sein. Und ich denke, besonders in dieser Phase der Black Lives Matter-Kämpfe, die weiter zurückreichen und nicht erst dieses Jahr begonnen haben, auch nicht in Deutschland, die gegen die systematische Entwertung sowie Kommodifizierung von schwarzem Leben protestieren und für schwarze sowie migrantisierte und rassifizierte Leben einstehen, aber auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Ökonomisierung der Hochschule, die ja auch vor dem Hintergrund der Pandemie nochmal zeigt eigentlich, wie innerhalb der Hochschule auch Arbeit entwertet wird, vor allem auch entlang rassifizierter und vergeschlechtlichter Dimension. Das heißt, wir haben es mit einer zunehmenden, verunmöglichenden Institution zu tun, als dass wir in einer ermöglichenden Institution arbeiten und lernen und lernen. Und vor dem Hintergrund möchte ich gerne die Überlegung aufstellen, dass wir vielleicht entgegen Ahmed aufhören sollten mit dem Doing von Diversity und anfangen sollten mit dem Doing von Abolition. Abolitionismus geht historisch auf die Bewegung und auf die Kämpfe gegen Versklavung und um 1800 zurück, teilweise auch noch weiter, und ist als transnational zu verstehen. Die Idee war, das System der Versklavung oder auch des Kolonialismus kann nicht reformiert oder verbessert werden. Es muss als Ganzes abgeschafft werden. Der neuere Abolitionismus seit Mitte des 20. Jahrhunderts konzentriert sich vor allem auf die Zurückdrängung und die Abschaffung von Strafregimen und Herrschaftstechniken wie dem Gefängnis, der Polizei, dem Lager, den Detention Centers. Abolitionismus bedeutet jedoch nicht einfach Abschaffung. Und hier kommt vielleicht auch der Link zur Universität ins Spiel. Es geht vielmehr um gesellschaftliche Transformation und die Stärkung und gleichzeitige Dekolonisierung derjenigen Institutionen, die wir nicht als allein repressiv verstehen, die jedoch gleichzeitig wesentlich zu den mörderischen Projekten der Versklavung und des Kolonialismus beigetragen haben. Und dies auch in Bezug auf die Kontinuitäten noch tun. Also wir sehen auch eine Revitalisierung zum Beispiel von biologistischen Rassismen, wenn es um so DNA-Testungen etc. geht, auch medizinischen Rassismus etc. Ja, also es ist nicht nur irgendwie koloniale Wissensproduktion, es ist nicht nur was, was wir irgendwie ins Passé verorten könnten. Hatton und andere machen so deutlich, dass es nicht einfach um die Etablierung oder Institutionalisierung von Studies oder bestimmten Forschungsthemen gehen kann innerhalb einer unternehmerischen Hochschule. Und das meine ich auch ganz klar mit Bezug auf die Diskussion von Black Studies in Deutschland. Wir müssen da hinhören und gegebenenfalls auch von Kolleginnen aus den USA, Großbritannien, auch wenn es da wesentliche Unterschiede gibt in Bezug auf die Universitäten, lernen. Denn Black Studies sind nicht immer for Black marginalized groups. Abolitionismus als Perspektive bezieht sich also nicht nur auf explizite karzerale Institutionen wie das Gefängnis oder das Lager, sondern hat auch etwas mit der Universität zu tun. Abolition meint not so much the abolition of prisons, but the abolition of a society that could have prisons, that could have slavery, that could have the wage, and therefore not abolition as the elimination of anything, but abolition as the founding of a new society. Abolitionismus meint Verweigerung und Abschaffung bei gleichzeitiger radikaler und kritischer Kreativität und Kreation neuer Relationen und Beziehungsweisen.
Kurz erläutern möchte ich hier noch den Begriff der Meritokratie. Meritokratie ist eine Herrschaftsordnung, bei der die Amtsinhabenden aufgrund einer sogenannten oder als solcher definierten Leistung bzw. besonderer Verdienste ausgewählt werden. Der Vortrag von Gabriele Dietze, Weiße Frauen lehren und lernen, eine kleine Geschichte afroamerikanischer Erziehungsprojekte von der Rekonstruktion über die Bürgerrechtsbewegung bis zu Black Lives Matter, zeigt am Beispiel der Bildungs- und Lernerfahrungen weißer Frauen und Feministinnen historisch auf, wie sich im US-amerikanischen Fall Wohltätigkeit, Bildung und Politik verflochten haben und wie Intersektionen von Rassismus, Sexismus und Klasse wirksam wurden. Damit verbunden ist eine Kritik an maternalistischen Antirassismen und an hegemoniekonform konzipierten Lehr- und Lernversuchen.
Dekoloniale Theorie wendet sich vom Westen als Referenzkultur ab, indem sie die dunklere Seite der Moderne in den Vordergrund des Denkens stellt. Die westliche Moderne habe in einer einzigen Bewegung Aufklärung erfunden und damit Menschenrechte, Freiheit und Selbstbesitz und gleichzeitig den Rest der Welt mit Kolonialismus und moderner Sklaverei überzogen und unterworfen. Die Gleichzeitigkeit ist sehr wichtig. Also wo sozusagen unsere größten Achievements, Demokratie und Aufklärung entwickelt wurden, haben wir gleichzeitig Kolonialismus und moderne Sklaverei betrieben. Die Decolonial Theory hat da auch ein zentrales Datum, 1492, da Kolumbus Amerika entdeckt, die Reconquista in Spanien stattfindet und Mauren und Juden vertreibt und erste Ansätze moderner Sklaverei entwickelt werden. Europäische Vergeschlechtlichungsmuster wurden eingesetzt, angeblich um zu zivilisieren, faktisch aber um die indigene Kultur zu zerstören und insbesondere Mädchen in ein westlich verstandenes Heteropatriarchat hineinzusozialisieren. Die argentinisch-amerikanische Philosophin Maria Lugones spricht deshalb von der Kolonialität von Gender und der Notwendigkeit, Gender zu dekolonialisieren. Das ist für uns Gender Studies Menschen ein provozierender und wichtiger Gedanke, der sozusagen weit über die Patriarchatskritik hinausgeht. Dieser offene Skandal brachte einige weiße Frauen auf den Plan, die in der Bewegung des Abolitionismus, also das heißt in amerikanischen Zusammenhängen, zuerst mal Sklavenbefreiung, Frauengruppen gebildet hatten. Bei uns spricht man bei Abolitionismus auch Alkoholabschaffungsbewegungen. Sie wählten als Emblem für ihre Vereine die Vignette, die auf der anderen Seite der Folie, die Sie hoffentlich sehen können, eine halb entkleidete Sklavin in Ketten, die flehend die Hände hebt. Auf einer Banderole steht die Frage, am I not a woman and a sister? Die sexuelle Verwundbarkeit der Sklavin sendet einen Appell aus, sich der abolitionistischen Bewegung anzuschließen. Die abolitionistische Bewegung war generell ein Weckruf für Frauen. Solange das Verhältnis von weißen Frauen und von Settler Colonialism unterdrückten Minderheiten wie Native Americans und versklavten schwarzen Männern vorwiegend über Mitleid definiert war, wurde bis auf wenige Ausnahmen eine, wie ich es nenne, maternalistische Dominanz im Gegensatz zu paternalistischen und Herabneigung gegenüber Kolonisierten und Versklavten gepflegt. Hierarchisierte Binaritäten wie zum Beispiel wild gegen zivilisiert und primitiv gegen kultiviert, regierten den Diskurs auch den von den hilfreichen weißen Frauen. Insofern war die Abschaffung der Sklaverei nach dem Bürgerkrieg nur der allererste Schritt zu einer Dekolonisierung, die weitere 100 Jahre bis zur Durchsetzung wirklicher Bürgerrechte brauchen würde und weitere Jahrzehnte. Und wenn wir jetzt sehen, wie die Race-Verhältnisse in den Vereinigten Staaten sind, bei weitem nicht abgeschlossen ist. Es ist historisch nicht sehr bekannt. Das erste Manifest des Second Waves Feminism, Sex and Case, also Sex, Geschlecht und Kaste, ist in diesem Zusammenhang entstanden. Soweit, also diese Autonomie, Abtreibung und Vernichtung des Patriarchats hatte man 1964 sich noch nicht auf dem Zeiger, allerdings sah man seine untergeordnete Stelle im antirassistischen Kampf. Aber die Ungerechtigkeit war einigen weißen Frauen wie Casey Hayden und Mary King so fühlbar, dass sie sich für eine Konferenz des SNCC eine Erklärung vorbereitet hatten, Sex and Case, a Kind of Memo. Wie schon die Abolitionistin vor ihnen, parallelisierten sie ihre Situation als Frau mit der Lage der Afroamerikanerinnen. Bald danach beschloss der SNCC, nicht mehr mit Weißen zusammenzuarbeiten, die Befreiungsbewegung selbst zu kontrollieren und es gründete sich eine autonome Second Wave Frauenbewegung. Also Sie sehen hier eine Anzahl von Büchern und berühmten afroamerikanischen Feministinnen, von denen wir alles sehr viel gelernt haben. Angela Davis, auf die ich später nochmal zurückkommen werde, Bell Hooks, Alice Walker, Patricia Hill und das Kollektivbuch mit dem vielsagenden Titel All Women Are White, All Men Are Black, Some of Us Are Brave. Diejenigen von Ihnen, die bereits Gender Studies Bekanntschaft gemacht haben, sind mit der Bedeutung des Black Feminism für die Weiterentwicklung eines Second Wave Feminism vertraut. Ihrer Intervention verdanken wir eine der wichtigsten politischen Analysewerkzeuge, nämlich die Intersektionalitätskritik. Deswegen möchte ich meine Vorlesung mit zwei Postscripts abschließen. Postscript 1. Ich möchte Sie nicht mit der Vorstellung entlassen, Die Geschichte sei eine Entwicklung hin zu einem unabwendbaren Emanzipationsfortschritt. Bei weitem nicht alle Frauen sind von Donald Trumps Rassismus, Misogynie und Sexismus entsetzt. Auch bei dieser Wahl haben ihn wieder mehr als 50% der weißen Frauen gewählt. Die Dekolonisierung von Erziehung erleidet andauernd Rückschritte und kommt unter bestimmten Regierungen ganz zu überlegen und zum Erliegen. Als in den USA und in England erste Denkmäler von Sklavenhändlern und Südstaatengenerälen gestürzt wurden, ließ Präsident Macron Frankreich verlauten, dass man keine Denkmalstürze erlauben werde. Präsident Donald Trump ließ verbieten, an Schulen Critical Race Theory zu lehren, das wäre auch Intersektionalität, Antirassismus-Trainings abzuhalten und Kasernen umzubenennen, die nach Südstaatengenerälen benannt sind. Und in Berlin braucht es 25 Jahre Aktivismus, bis es gelang, den Namen Mohrenstraße zu ändern. Postscript 2. Wir haben gesehen, dass weiße Frauen in der Geschichte des US-amerikanischen Settler-Colonialism eine zentrale, aber oft ambivalente Rolle gespielt haben. Das hat auch damit zu tun, dass ihre eigene Geschlechtsemanzipationsgeschichte mit der Entwicklung von Race-Emanzipation und Gerechtigkeit verflochten war und häufig in Konkurrenz dazu stand. Als Lehrerinnen und politische Erzieherinnen haben sie häufig kolonisierte und race-diskriminierte Menschen unterrichtet, geprägt, manchmal zu deren Vorteil, oft zu deren Nachteil. Für weiße Feministinnen bedeutet das, dass ein Beitrag zur Dekolonisierung nur auf dem Zusammenhang von, und das ist vorhin erwähnt worden ist, von Hegemonie, Selbstkritik möglich ist.
Maisha Auma nimmt in ihrem Beitrag Dekolonialität als Deprovinzialisierung der Weltauslegung von rassistisch marginalisierten Menschen zunächst eine Begriffsdefinition vor und geht den dekolonialen Kritiken an der Normalisierung einer weißzentrischen, westzentrischen und zudem geschlechtshalbierten Bildungstheorie nach.
Inhaltlich geht es mir darum, eine Navigationshilfe zu bieten in zwei Dimensionen. Einmal darin, in das gesamte Thema, was heißt das überhaupt, Bildung zu dekolonisieren, Bildung dekolonial in Bewegung zu bringen, Bildungsverhältnisse dekolonial in Bewegung zu bringen. Und dann geht es mir darum, etwas spezifischer die Konzeption der Provinzialisierung und Deprovinzialisierung genauer anzuschauen und zu zeigen, was sie leisten können, in diesem gemeinsamen Projekt Bildung dekolonial in Bewegung zu bringen. Dann fange ich an mit einem Begriffsnetz und mit unserer ersten gemeinsamen Subbewegung. Meine Point of Departure ist erstmal festzustellen, dass Dekolonialität sowohl eine Kritik ist, als auch ein Bündel von Praxisformen. Und diese Praxisformen sind Praxisformen der konstanten Verschiebung. Dekolonialität ist eine Bewegung, sie ist viel mehr, aber ich werde mit diesen beiden Dingen einsteigen. Zu dekolonialen Strategien gehören De-Westernization. De-Westernization ist eine Kritik an die Zentralsetzung des Westens und hier auch mit Verweis intertextuell zu postkolonialen Kritiken. The West and the Rest klingt hier, glaube ich, auch noch an, wenn ich von De-Westernization spreche. Strategien der De-Imperialization, also des kritischen Umgangs mit imperialen Erben, einschließlich auch im Feld der Bildung. Das ist De-Imperialization als Andeutung. Es geht darum, wahrzunehmen, dass Geschichten, dass die Weltgeschichten sehr stark imperial geprägt sind, also um Imperial Histories. Das muss da eigentlich in Mehrzahl dastehen. Es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit der eurozentrischen Moderne unter dem Begriff oder Strategie der De-Modernity. Es geht darum, die Art, wie wir Dinge wahrnehmen, Dinge tun, über Dinge sprechen, zu verschieben und das anders zu machen. Also thinking otherwise, relating otherwise, being otherwise. Es geht um Strategien des Durchschneidens, des Entkoppelns. Es geht darum, dass Routinen, die geprägt sind in den Vokabeln der Moderne und in der Logik der Moderne, dass wir diese als verengte Seinsweisen, die andere Optionen oder Alternativen marginalisiert und eliminiert haben, zu erkennen und deswegen unsere Routinen, unsere tägliche Bestätigung von diesen Konzepten zu durchschneiden, zu delinken. Dann mit Mignolo geht es darum, zu analysieren, dass die Western Code, also die westliche Kodierung, die Kodierung davon, dass die westliche Option auf Fortschritt, auf Geschlechterdemokratie, auf Geschlechterverhältnisse, auf Bildung, dass diese Konzeptionen als Prototyp reingelegt worden sind in unser Selbst- und Weltverständnis. Die sind eingelagert und die sind durchgesetzt worden auf Kosten von anderen Konzeptionen. Und das ist grob das, was Mignolo als Western Code nennt. Und das ist in alles angelegt, in Schönheitsidealen, in Essensgewohnheiten, in der Architektur, in dem, wie Wohngebiete oder Städte aufgeteilt sind, gibt es eine Western Code. Und es geht darum, diese Western Code eben halt nachzuvollziehen und die durchzuschneiden. Die Centering heißt die Dinge, die zentral gesetzt worden sind, wie der Westen eben, die zu verschieben, also verschiedene Strategien auszuprobieren, Praxisformen auszuprobieren, die diese Zentralsetzung von Europa, von Weißsein verschiebt. Es geht im Gegenzug darum, eliminierte Möglichkeiten des Seins, des Denkens, der Wissensproduktion, des in dem Körperseins, der Beziehung wieder anzuschauen, also eine Wiederannäherung zu probieren. Das ist jetzt hier alles unter Relinking, Recentering and Reclamation. Dann habe ich angedeutet, dass diese Glanzseite der Moderne, die Shiny Side, die sehr große Erzählung, das Aufbauschen der Moderne als die Lösung, die globale Lösung für alle, das ist passiert unter Eliminierung von anderen Arten, uns, also unser Selbst und die Welt wahrzunehmen. Und das wird als Möglichkeitsvernichtung zusammengefasst. Also es hätte andere Möglichkeiten gegeben, die Dinge zu navigieren, die Dinge zu leben, zu denken. Und diese Arten sind vernichtet worden als Option, um eine Option zum Prototyp aufzublähen. Also es ist auch eine Kritik an eine Vernichtungspolitik. Und diese Vernichtungspolitik ist durchaus genozidal gemeint, dass Menschen, fast Nations, fast People, tatsächlich genozidiert wurden, also umgebracht worden sind. Es geht aber auch um die Möglichkeiten zu sein, die eliminiert worden sind. Dann geht es darum, eine Weltauffassung zu haben, in der Gleichzeitigkeiten passiert. Und diese Gleichzeitigkeiten sind alle Optionen und die haben eine einigermaßen Gleichberechtigung drin. Aber diese sind zurückgedrängt worden, marginalisiert und eliminiert zugunsten eines monozentrisch verstandenen Weltsystems, globalen Systems. Das ist alles der Verweis auf die Moderne und auf die Aufklärung. Und das heißt nicht, dass die Aufklärung an sich komplett schlecht ist. Es heißt einfach nur dekolonial gelesen, dass die Aufklärung eine kleine Geschichte ist, weil andere Geschichten überall gleichzeitig passiert sind und dass einige von ihren Errungenschaften sehr emanzipativ und gut sind, dass aber auch woanders andere Dinge passiert sind, die sich eben als Option hätten realisieren können, wenn nicht gewalttätig und gewaltförmig und ausbeuterisch diese Option um ihre Realisierungschancen gebracht worden wären durch Kolonialismus, Versklavung und so weiter. Was heißt es jetzt überhaupt, Bildung dekolonisieren zu wollen? Bildungs- und Erziehungsprozessen sind Subjektifikationsprozesse, Prozesse der Subjektivierung und der Sozialisation. Und deswegen gibt es immer den Aspekt der Subjektivierung und Subjektifikationsmodi, die weniger stark von kolonial geprägten Inhalten belastet sind. Das ist die Idee von dekoloniale Bildung. Und es geht auch darum, den epistemischen Rahmen, der weißzentrisch und westzentrisch ist, zu de-westernisen. Einige Praxisformen ist de-westernizing the curriculum, also eben halt ein Curriculum oder Leselisten, Seminarlisten so weit aufzufüllen, dass der Anteil von weißzentrischen, westzentrischen Bezügen dimensioniert sind und nur zu einer Option geworden sind und nicht mehr das Prototyp sind. Es ist wahnsinnig schwer. Ich will nicht lügen. Also das, selbst mir gelingt das nicht, sondern es ist immer eine Annäherung, sozusagen eine Zielrichtung, dahin zu kommen, auch in meinen eigenen Seminaren. Einmal geht es darum, die Kosmologie, die eurozentrisch ist und die im Zuge von Versklavung und Kolonisierung entworfen wurde als zivilisierende Mission, diese Kosmologie, diese Sicht auf die Welt zu denaturalisieren. Und die Denaturalisierung heißt tatsächlich ihre Machart, die Motivation, die AkteurInnen dahinter und in welchem Zwiespalt sie das, dieses Modell durchgesetzt haben, die Durchsetzungswege. Das ist alles, das sind alles die Wege der Denaturalisierung von dieser Zivilisationskosmologie. Es ist ein Projekt, in dem es nicht darum geht, Dinge zu rekonstruieren, die weg waren, sondern zu versuchen, eine Rückverbindung zu Wissensformen aufzumachen, die eben halt sich nicht durchsetzen konnten, die aber trotzdem überlebt haben. Also jedes Herrschaftssystem schafft es ja immer nicht, alles dingfest zu machen. Das ist ja das Hoffnungsvolle darin, dass es Dinge gibt, die jenseits des Griffs sind von Hegemonie. Also Bildung als Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung, Bildung als Subjektentwicklung, Bildung als Entfaltung aller menschlichen Kräfte, Bildung als reflexive Führung des Selbst, Anspruch von Bildung, und hier ist Hannah Arendt von 1994, den Anspruch, die Welt verstehen zu können, um sie später mitgestalten zu können. Also den Verweis darauf, dass es Geschichtserzählungen und Geschehnisse gibt, die marginalisiert und eliminiert und zum Schweigen gebracht worden sind, dass diese zusammenhängen mit Erfahrungsräumen, gemeinsame Erfahrungsräume von Kolonisierten. Und die Aufforderung dazu, dass dekoloniales Denken heißt, dass sowohl die Kolonisierten und die Kolonisierende eine Arbeitsebene finden müssen, um neue Beziehungsmodi, um neue Beziehungsverhältnisse aufzubauen. Und dass diese mit mehr Gleichberechtigung und die Verwirklichung von Gleichheit sozusagen gestaltet werden müssen. Also es ist eine Aufforderung an homogene und dominante Wissenskontexten tatsächlich diesen Schritt einzugehen, sich damit zu befassen, wer fehlt und mit diesen Menschen, die fehlen, in der Wissensproduktionskontexten einen Dialog aufzumachen. Also Gespräche, difficult and difficult conversations zu initiieren. Kommen wir zu Provinzialisierung und Deprovinzialisierung. Zu dieser Konzeption von Provinzialisierung ist vor allem in postkolonialen Studien und in der postkolonialen Kritik gearbeitet worden. Und jetzt gibt es neuere Arbeiten aus Dekolonialität, aus dekoloniale Studien, die mit der Perspektive von Deprovinzialisierung sprechen. Die jetzt sagen, wenn Europa eine Provinz ist, sich aber so benommen hat, als wäre Europa sozusagen die Welt und alle müssen sich orientieren nach Europa, also aus dem Naturzustand in den Zustand von Europa versetzt werden, dann sind die anderen Orten, also der afrikanische Kontinent ist der zweitgrößte Kontinent zum Beispiel, die sind zu Provinzen. Also viele kennen diesen Blog Africa is a Country und der zweitgrößte Kontinent, der eben mal als Land zu einem Land reduziert wird, nicht ganz so eine Provinz, aber zu einem Land. Und dass dadurch sozusagen die Konzeption, die Selbst- und Weltverhältnisse, die Konzeption von Bildung und die Wissensproduktion auch provinzialisiert worden sind. Und diese gilt es zu deprovinzialisieren.
Die Bandbreite des Dekolonisierungsprojektes zeigt sich auch in den unterschiedlichen und gleichzeitig verlaufenden Kämpfen. Etwa jene AktivistInnen, die sich mit Stadtführungen, Museumsrundgängen und Straßenumbenennungen auf einen Kampf um Repräsentation konzentrieren und solche, die ausgehend von einer Anklage neokolonialer Verhältnisse einen Kampf um soziale Gleichstellung führen. Dabei lässt sich beobachten, dass insbesondere die Kämpfe gegen postkoloniale Ausbeutung vielfach von AfrikanerInnen getragen wird, die teils mit sicherem, teils mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Deutschland leben. Während es der Kampf um Repräsentation mit den Straßenumbenennungen in die bürgerliche Presse schaffte, werden die Forderungen nach Gleichstellung in der bundesdeutschen Öffentlichkeit meist weitgehend ignoriert. Einblicke in die Funktion strukturellen Rassismus gibt das AutorInnenkollektiv NSU Watch in ihrem Bericht Aufklären und Einmischen, das im Oktober 2020 erschienen ist. Mehrfach hatten Zeugen der Polizei oder des Verfassungsschutzes in ihren Aussagen unfreiwillig auf das Ineinandergreifen von vermeintlich individuellen rassistischen Vorstellungen und institutionellem Rassismus aufmerksam gemacht. dass die Polizei jahrelang gegen die betroffenen Familien und deren Umfeld ermittelte und alle aus verschiedenen Richtungen stammende Hinweise auf eine rechte Tat ausschloss, ist allein auf strukturellen Rassismus zurückzuführen. Hier werden Lebensverhältnisse und ein soziales Umfeld gegen die betroffenen Personen gerichtet. So reicht der Polizei die Tatsache, dass der vom NSU ermordete Enver Zimcek Blumengroßhändler war und deswegen regelmäßig in die Niederlande gefahren ist, um dort neue Ware zu kaufen, um eine vermeintliche Verstrickung in organisierte Kriminalität mit Spuren nach Holland anzunehmen. Die später vom Leiter der Münchner Mordkommission Josef Wilfling abgegebene Rechtfertigung für diese Anschuldigung ist so kurz wie absurd. Jetzt soll man mal bitte nicht so tun, als ob es keine türkische Drogenmafia gäbe. Zusammengefasst heißt das: Wenn es weiße, deutsche, rechte Täter sind, handelt es sich um Einzeltäter. Bei allen anderen stecken Clanstrukturen oder die Mafia dahinter. Kriminalisierung nicht weißer Menschen und das verständige Runterspielen von Straftaten weißer Personen. Das ist struktureller Rassismus und ist für Betroffene rassistischer Gewalt und ihre Communities verhängnisvoll. Und hier schließt sich der Kreis zu der biologisierenden und biopolitisch gefassten Kategorie von Race, die als vermeintlich objektive Kategorie Menschen abwertet, delegitimiert und, sollten sie Zugang zu den Institutionen der Wissenschaft erhalten, zwingt, unter Beweis zu stellen, dass sie nicht so sind, wie die Kategorie Race es ihnen eigentlich zuschreibt. Das Wissen der Wissenschaft schafft Realitäten. Es ist dieses Wissen, das maßgeblich dazu beigetragen hat, die Welt so einzuteilen, dass Menschen vom Menschsein und damit von partizipatorischen Prozessen in der Gesellschaft und der schützenden Hand, die über diejenigen gelegt wird, denen das Menschsein anerkannt wird, ausgeschlossen werden konnten. Und das muss man so deutlich sagen, aufgrund wissenschaftlicher Befunde. Deswegen gilt, ohne auf Rassismus und strukturellen Rassismus zu verweisen, muss jeder Versuch, Bildungseinrichtungen zu dekolonisieren und diverser zu gestalten, scheitern. Der Vortrag von Natasha Kelly, Afrokultur, zur Institutionalisierung von schwarzem Wissen in Deutschland, erläuterte die Forderung, dass schwarzes Wissen institutionalisiert und schwarze Antirassismusforschung vorangetrieben werden muss. Die vielfältigen Dimensionen des Wissens müssen evident gemacht werden. Denn auch wenn dieses Wissen sich mit Rassismuserfahrung überschneidet, ist Afrodeutsch zu sein mehr als die Summe von Rassismuserfahrungen. Dies bekräftigt Natasha Kelly in ihrem Online-Vortrag vom 11.11.2020, den Aline Olof mit folgenden Worten zusammenfasst.
Nochmal die Erinnerung an den Vortrag beim letzten Mal Natasha Kelly und ihr Buch Afrokultur, wo sie genau das herausarbeitet, die Präsenz von Black Scholars im weißen Wissenschaftsraum und quasi auch das Vergessen und Entnennen dieser Präsenzen. Und sie macht das eben vor allen Dingen eben auch oder unter anderem auch an der Figur von Du Bois und von Angela Davis.
Um im direkten Anschluss an Natasha Kellys Forderung, ein Gegengewicht zur eurozentrischen Wissenstradition in Deutschland zu schaffen, soll hier am Schluss ein weiterer wichtiger, in die Zukunft gerichteter Charakter dekolonisierender Praktik benannt werden. Intersektionale Perspektiven und andere Geschichten, wie etwa denen der Nichtanerkennung von vermeintlich Gleichgesinnten, aber auch denen der erfahrenen Solidarität hörbar werden zu lassen. Deswegen soll das letzte Wort Audre Lorde haben, aus deren Buch Zami, eine neue Schreibweise meines Namens, eine Mythobiografie ich hier zum Abschluss zitieren möchte. Mit der vorübergehenden Integration in den Rüstungsfabriken und dem egalitären Mythos von Rosi der Nieterin war es abrupt vorbei gewesen, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und die amerikanische Frau gänzlich in die Rolle des Heimchens am Herd zurückgekehrt war. Soweit ich sehen konnte, waren Lesbierinnen die einzigen schwarzen und weißen Frauen, die in den 50er Jahren über die leere Rhetorik von Patriotismus und politischen Bewegungen hinaus in diesem Land überhaupt miteinander redeten. Schwarz oder weiß, Kiki, Butch oder Femme, oft war unsere einzige Gemeinsamkeit, mal mehr, mal weniger, dass wir es wagten, für Verbindungen im Namen der Frau einzustehen und das nicht als Problem, sondern als unsere besondere Macht empfanden. Es genügte nicht, zusammen Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen lesbische Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarz zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarze Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarze lesbische Frauen zu sein. Wir waren anders. Das war die zweite Ausgabe des Podcasts VoiceOver. Ich danke Aline Olof, Lisa Fischer, Celine Berry und Maisha Uma für ihre hilfreichen Kommentare zum Konzept des Podcasts. Mein Name ist Hannah Fitsch und ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen.